Unter Nachbarn, Ihr Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben.
Was bewegt die Branche und die Menschen dahinter? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Mein Name ist Marion Hoppen.
Ich bin Heiko Sehnewald und schön, dass Sie dabei sind.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei unserer zweiten Folge von Unter Nachbarn. Mit unserem Podcast wenden wir uns an Immobilienprofis, aber auch an die Öffentlichkeit, die sich für Themen rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben interessiert. Und wenn ich wir sage, meine ich meinen lieben Moderationskollegen Heiko Sehnewald und mich, denn wir haben das Projekt gemeinsam gestartet. Aber die Zeiten sind schwierig und da passieren Dinge, die man so nicht vorhersehen kann. Deswegen kann Heiko an dieser Folge leider nicht teilnehmen. Aber ich werde natürlich versuchen, ihn würdig zu vertreten. Schwierige Zeiten, das passt auch absolut zum Thema der heutigen Podcast-Folge, denn wir wollen über die Krise des stationären Handels und über die drohende Verödung unserer Innenstädte sprechen. Diese Entwicklung begann ja schon weit vor der Pandemie und darüber und über vieles mehr spreche ich mit unserem heutigen Gast. Er ist Vorstand des German Council of Shopping Places, dem Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft, und er ist Geschäftsführer von einem der führenden Center-Entwicklungen in Deutschland, der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft HBB. Ganz herzlich willkommen, Harald Ordner.
Ja, hallo Frau Hoppen, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Herr Ordner, aufgrund dieser schwierigen Zeiten haben wir es uns in unserem Podcast zur Tradition gemacht, mit einer positiven Botschaft zu starten. Und ich habe hier 3 Glückskeksbotschaften, die ich Ihnen zeigen kann. Natürlich nur am Bildschirm, wir sind hier via Zoom verbunden. Und die sind zusammengerollt und Sie dürfen jetzt eine Glückskeksbotschaft wählen, die würde ich Ihnen dann vorlesen. Links, rechts oder Mitte?
Nehmen Sie die Mitte.
Das machen irgendwie alle. Die sagen immer, nehmen Sie die goldene Mitte. Mal schauen, was drin steht.
Ja, da so. Hat man den Eindruck, man macht nichts falsch.
Das werden wir gleich sehen. So, ich packe mal aus. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Scheinbar eine fernöstliche Weisheit. Herr Ordner, was sagt Ihnen das?
Man sollte eigentlich nicht zu rational an die Sachen rangehen, sondern auch so ein bisschen seine kindliche Naivität bewahren und Dinge manchmal nicht zu ernst nehmen und damit kommt man schneller ins Ziel.
Okay, ist also was dran an dieser fernöstlichen Weisheit und wahrscheinlich braucht man das auch in diesen Zeiten. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne mit Ihnen kurz über Ihren persönlichen Karriereweg sprechen. Sie haben ja in Saarbrücken BWL studiert und ich habe gelesen, Sie haben schon während des Studiums Ihr eigenes Unternehmen gegründet. Worum ging es da? War das direkt der Einstieg in die Immobilienwirtschaft?
Also ich hatte über meine Diplomarbeit Kontakt zu einer Hamburger Unternehmensberatung, die sich mit Immobilien beschäftigt hat. Das war die Firma Müller Consult damals gewesen, eine Tochter des großen Unternehmens Müller International. Und Müller International ist ja eigentlich einer der größten Gewerbemakler in Deutschland gewesen zu dieser Zeit. Und die Beratungstochter hat sich gekümmert um Städte, um halt Ansiedlung von SB-Warenhäusern, Einzelhandelsstandorten. Und über meine Diplomarbeit, die das Thema hatte, Marktbearbeitung von Shopping-Centers, bin ich halt an diese Firma gekommen. Diese Firma hat mir dann Beratungsaufträge gegeben. Dadurch begann meine Selbstständigkeit. Ich habe also für diese Firma in den damaligen Zeiten relativ schnell die komplette Marktforschung in ganz Deutschland gemacht und habe festgestellt, dass Nachfrage auch von anderen Unternehmen war. Ich habe dann für ASCO Marktforschung gearbeitet, die dann irgendwo in Real aufgegangen sind, für Remsma, für die Degi und Hemmersen und andere große Player in Deutschland.
Seit 2003 sind Sie ja Geschäftsführer des Center-Entwicklers HBB und seit 2018 Vorstand im German Council of Shopping Places, GCSP. Der hat sich ja umbenannt, glaube ich, im vergangenen Jahr. Können Sie den GCSP kurz vorstellen für die Zuhörer, die jetzt nicht direkt in der Immobilienwirtschaft verhaftet sind? Und was hat sich der Verband zur Aufgabe gemacht?
Der GCSC ist zum GCSP geworden, weil wir uns nicht nur um Center kümmern, sondern wir eigentlich unsere Aufgabe im letzten Jahr halt komplett geändert haben und haben gesagt, unsere Ausrichtung ist ganzheitlich. Wir betrachten alle Standorte, an denen Handel stattfindet. Und da gehören nicht nur die Shoppingcenter dazu, sondern da gehören auch die Kommunen dazu, die Innenstädte und alle Standorte, an denen Handel stattfindet. Der Auftrag des German Council ist auch ein anderer geworden. Wir sind von der reinen oder mehr Network ausgerichteten Verbandsarbeit sind wir übergegangen zu der inhaltlichen politischen Arbeit und haben uns auch im letzten Jahr verstärkt darum gekümmert, Pandemie tätig zu werden und zu schauen und sowas, dass wir unseren Mitgliedern und zu den Mitgliedern gehören zum einen halt alle großen Vermietungsunternehmen in Deutschland, die sich mit Handel beschäftigen, aber auch viele der in Deutschland tätigen Einzelhändler und alles, was ansonsten in der Branche als Dienstleister unterwegs ist. Damit haben wir versucht zu schauen oder sowas, dass wir Hilfen geben in dieser schwierigen Zeit, haben unter anderem Handbücher aufgelegt für den Umgang mit der Pandemie, unser Handbuch für den Einzelhandel und die Gastronomie und Fitnessstudios ist über die ganze Welt gegangen und hat auch in Deutschland sehr viel Anklang gefunden.
Das geht ja nur in der Zusammenarbeit mit den Kommunen eigentlich, oder?
Ja, also unser Ansatz ist sowieso ein partnerschaftlicher und wir haben jetzt gerade aktuell die Kommunen in unser Programm noch stärker mit aufgenommen, indem wir für 2021 eine eigene Konferenz mit und auch ausgerichtet durch Kommunenvertreter in Planung haben. Das wird Ende Mai wird diese Konferenz stattfinden. Uns liegt sehr daran, dass die Probleme, die auf kommunaler Ebene sind, die unsere Vermieter und Mieter beschäftigen, von den Kommunen vorgetragen werden können und dass man in die direkte Kommunikation und Diskussion mit den Kommunen kommt, weil das in der heutigen Zeit besonders wichtig ist.
Wie war das denn für Sie? Wir sind ja im Moment immer noch im zweiten Lockdown. Ein Ende ist nicht absehbar. Wir haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute den 28. Januar. Hat Sie der zweite Lockdown in der Branche eigentlich kalt erwischt?
Also eigentlich schon, weil die Erwartung ging dorthin, dass der Lockdown light, der angekündigt war und am Anfang auch im November noch stattgefunden hat, dass der verlängert wird, dass dann die Läden komplett geschlossen werden und dass das so lange dauert. Das ist natürlich für den Handel und die Gastronomie und eigentlich alles, was in der Innenstadt halt an Nutzungen ist, eine schiere Katastrophe. Und damit hat natürlich keiner gerechnet. Und es geht allmählich beim Handel und allen anderen Beteiligten an die Reserven. Diejenigen, die noch öffnen können, wie der Lebensmittelhandel und die Drogisten, also alles, was als systemrelevant eingeschätzt wird, die haben da einen gewissen Vorteil, aber die haben natürlich auch mit Anforderungen zu kämpfen und es ist insgesamt keine schöne Situation.
Ich höre ein bisschen raus, ein Problem ist wohl auch die Liquidität. Wie fließen die Corona-Hilfen? Was ist Ihre Erfahrung? Kommt die Hilfe langsam an?
Also langsam ist richtig. Also das ist genau der richtige Begriff. Die kommen langsam an, aber sie kommen meistens, wenn sie kommen, wirklich nicht in der Geschwindigkeit, die erforderlich wäre. Und sie kommen aus unseren Erfahrungen etappenweise an. Und wenn Sie heute Händlern, die heute eigentlich Geld brauchen, das Geld erst einen Monat später auszahlen und dann kommt vielleicht nur 20% des Geldes und der Rest kommt im April oder Mai, dann ist den Händlern nicht geholfen, sondern dann haben die bis April, Mai vielleicht keine Booste mehr.
Aber als Thema ist die Krise des stationären Handels auf der Agenda der Bundespolitik jetzt ganz oben. Es gibt nun den Innenstadtbeirat im Bundesbauministerium. Es gab einen weiteren Gipfel im Bundeswirtschaftsministerium. Welche konkreten Maßnahmen wünschen Sie sich denn von der Politik als Unterstützung derzeit für den Handel und Gastronomie? Also natürlich schnellere Hilfen, habe ich gerade rausgehört, und ansonsten mehr Geld?
Also mehr Geld ist immer gut. Und wenn das dann noch schnell genug ankommt, wie wir eben schon gesagt haben oder sowas, ist das noch besser. Aber mit Geld allein ist den Händlern natürlich auch nicht geholfen. Also man muss Innenstädte heute komplett neu denken. Es ist für uns die Frage, das kann da noch keiner genau sagen, wohin steuert Innenstadt? Und insbesondere, wenn man jetzt unterschiedliche Stadtgrößen anschaut, gibt es unterschiedliche Auswirkungen der Pandemie. Einzelhändler werden ihre Expansionsstrategien überarbeiten. Bestimmte Einzelhändler werden gar nicht mehr da sein. Die Gastronomien werden sich neu aufstellen müssen. Der Ruf nach Vitalität, Erlebnis und Digitalisierung wird immer größer werden. Und Es ist die Frage, ob das, was an Flächen auf den Markt kommt in den Innenstädten, so schnell wieder gefüllt werden kann. Da sind auch Zwischennutzungskonzepte gefragt, Pop-ups etc. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man gehen kann. Und da ist auch schon in vielen Städten einiges an Vorbereitung.
Der GCSP hat ja im vergangenen Jahr einen Code of Conduct verabschiedet. Und in einem Punkt werden hier eben auch Maßnahmen zur Liberalisierung gefordert nach der Corona-Krise. Was meinen Sie damit noch konkret? Geht es da auch um Bau- und Nutzungsrecht oder was ist da der Ansatz?
Ja, der Ansatz ist eigentlich der, dass seit Jahren schon darüber diskutiert wird, dass das deutsche Planungsrecht, dass das in der Form, wie es jetzt besteht, eigentlich nicht mehr passend ist. Es ist so, dass Auflagen bei der Realisierung verlangt werden, die so von vielen Entwicklern, Investoren nicht getätigt werden können. Und dass die Planungszeiträume einfach zu lang sind. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir haben im eigenen Unternehmen für die Realisierung bestimmter Projekte über 10 Jahre gebraucht, bis wir von der ersten Idee nachher bis zur Eröffnung gekommen sind. Das kann eigentlich nicht richtig sein. In anderen Ländern geht sowas viel schneller. Da ist teilweise auch eine Umkehr von bestimmten Pflichten notwendig. Die Bayern sind ja da auf einem guten Weg. Die haben gerade versucht, ihr Recht so weit aufzustellen, dass sie sagen, wenn halt bestimmte Genehmigungen beantragt sind und die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums halt bearbeitet sind, dann gilt das ganze Vorhaben als genehmigt. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir sehr unterstützen würden.
Wird das in der Praxis dann auch so umgesetzt?
Ja, das ist immer die Frage. Also ich habe im Augenblick so den Eindruck, dass wir uns durch die Pandemie in einem gewissen Reallabor befinden. Es wird viel experimentiert auf allen Ebenen. Das merkt man ja auch an den Beschlüssen, die in jedem Bundesland anders sind zu den Corona-Regeln. Da ist man teilweise am Ausprobieren oder sowas, was funktioniert wie und richtet dann halt seine weiteren Entscheidungen nach den Ergebnissen aus. Und das wird sicherlich bei diesen rechtlichen Regelungen auch so sein. Also ich erwarte nicht, dass man den Treffer auf den ersten Wurf hinbekommt, sondern wenn es sich etwas verändert, wird das ein längerer Diskussionsprozess werden. Auch bestimmte Regelungen, die man mal verabschiedet hat, müssen noch angepasst werden. Das ist eigentlich immer so gewesen und es wird hier auch so sein. Nur ich erwarte, dass die Dinge jetzt schnell angegangen werden und dass sich da etwas bewegt, weil man hat nicht mehr lange Zeit zu warten.
Wo sich ja etwas bewegt hat, ist bei der Änderung des Mietrechts. Die Bundesregierung hat gegen Ende vergangenen Jahres ja eine gesetzliche Klarstellung zur Störung der Geschäftsgrundlage verabschiedet. Jetzt mal in einfacheren Worten für Nichtjuristen wie mich. Gewerbetreibende dürfen nun die Miete mindern, wenn ihr Geschäft Corona-bedingt vom Staat geschlossen werden musste. Gibt es natürlich Befürworter dieser Gesetzesänderung, die argumentieren, dass die Vermieter ja die einzigen seien, die nicht von der Corona-Krise betroffen sind. Was im Segnen Sie den?
Ja, ich sage denen, das ist falsch. Also es ist also letztendlich so, die Vermieter sind genauso wie die Mieter betroffen. Also die Vermieter haben in den Monaten des Lockdowns keine Mieteinnahmen, weil es Mieter gab, die nicht zahlen konnten, die Miete ausgesetzt haben, die Stundungen bekommen haben. Und die Vermieter, die haben immer die Banken in der Hinterhand und werden dort ihren Kapitaldienst leisten müssen. Und in jedem Kreditvertrag gibt es sogenannte Covenants, die festlegen, welches Mietvolumen man im Monat vorweisen muss. Und wenn diese Covenants gerissen sind, dann wird der Kredit wird faul. Und damit hat der Vermieter genauso ein Problem wie sein Mieter. Und das kann nicht Interesse sein, halt der Mieterschaft, dass man in die Richtung geht, dass die Vermieter in Probleme kommen und damit eigentlich bestimmte Objekte, die eigentlich sonst gut dastehen würden, in die Insolvenz geschickt werden.
Der GCSP hat ja Mitglieder sowohl aus der Immobilienwelt als auch aus dem Einzelhandel. Also finden Sie sich da gerade jetzt im Hinblick auf diese Gesetzesänderung manchmal auch zwischen den Stühlen wieder?
Ja, es ist unsere Aufgabe, zwischen den Stühlen zu sein. Also es ist so, wir vertreten ja alle Parteien und es ist, denke ich mal, einfacher, wenn man jetzt wie der HDE nur für die Miete unterwegs ist, wenn man dann eine klare Ausrichtung hat. Also wir sind eigentlich diejenigen, die sich als Mittler zwischen den Welten verstehen. Also wir sehen das auch als wirklich wichtige Funktion an, die wir ausüben, weil wir sind diejenigen, die die Parteien zusammenbringen wollen und müssen, weil wir sehen, wenn jeder für sich alleine losläuft, dann wird das nichts, weil wenn man in der derzeitigen Situation konträr arbeitet, sind die Ergebnisse nicht die, die man erzielen könnte, wenn man partnerschaftlich arbeitet.
Was raten Sie jetzt den Mietern und Vermietern, also partnerschaftliches Zusammenarbeiten auch angesichts dieser gesetzlichen Klarstellung? Oder befürchten Sie da Klagewellen?
Also das partnerschaftliche Zusammenarbeiten war eigentlich immer unser Ansatz gewesen. Diesen Ansatz haben wir ja auch im Code of Conduct im letzten Jahr umgesetzt und Mietern und Vermietern vorgegeben. Dieser Code of Conduct ist ja auch kein Werk, das wir jetzt auf Verbandsebene im operativen Bereich festgelegt haben, sondern dieser Code of Conduct ist das Ergebnis einer Diskussion zwischen Mietern und Vermietern, wo beide Seiten gesagt haben, so können wir miteinander umgehen. Und das ist eine Selbstverpflichtung gewesen der beiden Mietparteien, die gestört worden ist durch die Gesetzesinitiative und durch dieses Einführungsgesetz zum 313 BGB.
Was sind Ihre Beobachtungen nach 4 Wochen? Wer macht von dieser gesetzlichen Klarstellung denn bislang Gebrauch?
Gebrauch machen da sehr, sehr viele davon, weil es natürlich viele Anwälte gibt, die die Mieter in die Richtung beraten und weil alle Mieter auf der Suche nach Liquidität sind. Da sie diese Liquidität von der Bundesregierung nicht oder nicht so schnell bekommen, wenden sie sich natürlich an denjenigen, der diese Liquidität aus ihrer Sicht bereitstellen kann. Und da diese Gesetzesänderung halt dazu geführt hat, dass die Mieter die Möglichkeit haben, unter Berufung auf dieses Gesetz sich Liquidität zu verschaffen, nutzen sie das natürlich aus, beziehungsweise versuchen es auszunutzen und ziehen damit schon getroffene Vereinbarungen wieder halt nach vorne, schnüren die auf und gehen gegebenenfalls vor Gericht. Das ist also eine sehr, sehr unschöne Entwicklung. Und von denen, die es ausnutzen, gehen wir davon aus, dass hauptsächlich diejenigen nachher auch wirklich davon etwas haben, die finanziell sowieso gut aufgestellt sind. Weil wenn ich vor Gericht gehe und so etwas durchprozessieren will, muss ich eine ausreichende Liquidität im Rücken haben. Die Kleinen, denen eigentlich geholfen werden muss, denen wird dadurch nicht geholfen, sondern die fallen da eher hinten runter. Also wir haben im eigenen Betrieb festgestellt, dass schon getroffene Vereinbarungen, die nur noch nicht über Nachträge halt festgelegt worden sind, wieder aufgeschnürt worden sind, in Frage gestellt worden sind, es zu einer anderen Stimmung zwischen Vermietern und Mietern geführt hat. Das ist also das, was wir eigentlich über den Code of Conduct angeleiert und in Wege gebracht haben, das ist dadurch konterkariert worden. Also die Kluft zwischen Vermieter und Mieter, die wir eigentlich fast geschlossen haben, ist dadurch wieder geöffnet worden und wird immer größer, je länger das dauert.
Die Krise des stationären Handels begann ja nicht erst mit der Corona-Pandemie, sondern bekanntermaßen ja schon weit vorher, ne, durch die zunehmende Konkurrenz des Online-Handels. Wie kann sich denn jetzt der stationäre Handel für diese Konkurrenz rüsten, jetzt mal längerfristig, auch von der akuten Corona-Pandemie abgesehen? Und wie weit ist er schon auf diesem Weg, um der Konkurrenz mit dem Online-Handel standhalten zu können?
Also der stationäre Handel hat die Digitalisierung zum Teil verschlafen. Es ist also so, dass mit der Erfindung des iPhones in 2007 ist ja dieser Verkauf im Internet, das Thema Onlinehandel erst richtig aufgekommen. Wir haben danach dann festgestellt, dass eigentlich der Handel hätte reagieren müssen. Aber es ist natürlich schön, wenn man in bestehenden Objekten Umsatzgrößen und Ertragsgrößen fährt, mit denen man zufrieden ist, dann denkt man oft nicht darüber nach, dass man sich zukunftsgerecht aufstellen muss. Der Handel hätte eigentlich vor Corona schon was tun müssen. Man hat ja festgestellt, dass es dem Handel nicht gut geht. Das ist eine schleichende Entwicklung gewesen, die aber immer stärker geworden ist. Und die Pandemie hat halt diese Entwicklung total beschleunigt und dazu geführt, dass die Händler in arge Probleme gekommen sind, die gar nicht gut aufgestellt waren und die hätten schon längst was machen müssen. Und wir hoffen, dass der Handel jetzt schnell reagiert und das macht, was er eigentlich hätte längst machen müssen, nämlich sich zu digitalisieren, seine Konzepte neu auszurichten, sprich zu hinterfragen, ob das Angebot, was man im Laden hat, das Richtige ist. Da gibt es ja schon Ansätze wie Regionalität, Bio und Nachhaltigkeit etc. Aber auch die Erlebnisorientierung, die muss gestärkt werden. Also der Handel muss sich quasi neu erfinden.
Wenn ich vor Corona oder vor dem Lockdown durch die Geschäfte gegangen bin, hatte ich immer das Gefühl, dass diese Erlebnisorientierung dann so verstanden wird vom Handel, das ist ein bisschen Lounge-Musik, das ist ein gratis Glas Prosecco. Das wird aber doch nicht ausreichen, um Shopping jetzt zu einem gefühlten Erlebnis zu machen, oder?
Nee, also dass die Wurst für 1 Euro und das Bier für 50 Cent, das gab es schon vor 20 Jahren. Das hatte man machen können auf grüne Wiese Standorten, wo man ein bestimmtes Publikum hatte. Aber mittlerweile hat sich die Bevölkerung weiterentwickelt und hat ganz andere Ansprüche. Heute stellt man sich unter Erlebnisorientierung sowas vor wie zum Beispiel L&T in Osnabrück gemacht hat, also wo das Thema Sport gespielt wird mit dieser stehenden Welle, wo die Leute die Surfer sich anschauen können, die innerhalb des Hauses auf der Welle reiten. Das ist so etwas, was die Leute vom Sofa runterzieht und es schafft also zu motivieren, halt nicht nur online einzukaufen, sondern wieder in die stationären Geschäfte zu gehen. Das heißt, man muss dort etwas bieten, was man zu Hause auf dem Sofa nicht bekommt.
Osnabrück ist meine ehemalige Studentenstadt. Nach vielen, vielen Jahren, nach meinem Studienabschluss, war ich dort mal und ja, diese Welle war großartig, aber ansonsten habe ich die Veränderungen als absolut erschreckend empfunden. Also gerade diverse Straßen direkt neben dem sogenannten Schloss, neben der Universität, waren fast wie Geisterstraßen. Da war nichts mehr außer irgendwelche 1-Euro-Shops. Da frage ich mich, wie kann man diesen Trend umkehren, wenn die Läden erstmal gestorben sind oder leer stehen, dann kommen die gar nicht wieder, habe ich den Eindruck.
Also es ist so, wir werden uns sicherlich in den nächsten Jahren vom Teil vom Handel verabschieden müssen. Also das ist Fakt, weil der Handel, der heute da ist, ist 100% überlebensfähig. Es wird Konzepte geben, die werden es schaffen und andere Konzepte, die werden es nicht schaffen. Inwieweit für die Innenstädte zukünftig der Handel der alleinige Ankerbetrieb ist für die Erdgeschosslagen, da muss man ein großes Fragezeichen dran machen. Ich war gerade gestern in einer Arbeitsgruppe, die ich geleitet habe, wo wir zur Innenstadt unterschiedliche Positionen gehört haben und alle waren sich eigentlich einig, dass der Handel in seiner Frequenzfunktion verloren hat und man sich Gedanken muss, welche weitere Nutzungen denn in Erdgeschosslagen von Innenstädten zukünftig für Frequenz sorgen müssen. Es müssen nicht unbedingt die musealen Nutzungen sein, aber es muss eine ganz andere Aufstellung geben. Der kommunale Bereich muss stärker gefordert werden, muss sich einbringen können. Es gibt da wunderbare Konzepte. Wir haben zum Beispiel in Bochum mit der Stadt gemeinsam auf einem Areal neben unserer eigenen Entwicklung das Haus des Wissens in der Planung gestaltet, sodass man eigentlich Konzepte findet, wo dann die städtischen Nutzungen wie eine Volkshochschule bestimmte Informationsthemen mit eingerichtet werden und damit andere Ankerbetriebe als der Handel in diese innerstädtischen Lagen einziehen.
Ein bedeutendes Thema für die Stärkung des Standortes Innenstadt ist ja eben auch die Steigerung des Aufenthalts und der Erlebnisqualität in den Zentren. Wie kann das erreicht werden? Mehr Kultur, mehr Wohnen, mehr Büros?
Also es geht in die Richtung, dass Innenstädte sich Gedanken machen müssen, ob sie nicht das Gleiche machen, was Center immer schon gemacht haben. Dass sie sich ein Management anschaffen und die Innenstädte wirklich gezielt bespielen. Da ist der BIT-Gedanke ist nur einer, weil man über den BIT-Gedanken die Eigentümer unter ein Dach kriegen muss, die Mieter auch mit einfangen muss und die Voraussetzungen schafft für eine Bespielung. Aber die Städte müssen es eigentlich hinkriegen, so eine Art City Manager. Das Thema gab es ja eigentlich schon in den 90er Jahren und dann auch Anfang 2000, ist aber nie so durchsetzungsfähig gewesen, weil einfach viele nicht mitgemacht haben. Oft muss so eine Notsituation, wie wir die jetzt im Augenblick haben, herhalten dafür, dass Entwicklungen angegangen werden können, die eigentlich richtig sind für eine Innenstadt. Und ich denke mal, insofern kann die Pandemie auch dazu helfen, dass wir das aufholen, was andere Länder schon gemacht haben. Wir sind in vielen Punkten sind wir da einfach hinterher. Das holt uns jetzt halt mit aller Wucht ein und da müssen wir gegen ankämpfen und müssen Lösungen finden.
Haben denn diese reinen Einkaufsmeilen wie auch die wir aus jeder Stadt kennen, haben die überhaupt noch eine Zukunft?
Also reiner Einkauf ist nicht different zum Einkauf im Online-Bereich. Ich muss den Leuten vermitteln, was ist denn der Mehrwert dessen, was ich stationär anbiete. Und dieser Mehrwert ist ja einmal in dem, was ich optisch und zum anderen, was ich haptisch erlebe. Zum anderen ist es auch wirklich diese emotionale Komponente, die ich im Internet gar nicht vermitteln kann, und auch diese Beratungsintensität. Also wenn Sie heute in den Laden kommen, da gibt es immer noch Betreiber, die jetzt auch so langsam aus dem Markt ausscheiden. Da fühlen sich die Verkäufer, Verkäuferinnen verfolgt, wenn ein Kunde in den Laden kommt. Und da muss ein Umdenken da sein, damit man eigentlich auch dieses Service-Thema auch in die Köpfe reinkriegt seines Personals, und dass das auch gelebt wird. Also es gibt unterschiedliche Unternehmen aus dem Ausland, die leben das hier vor. Da wird bei der Eröffnung von der ganzen Mannschaft, werden die ersten Kunden begrüßt. Auf solche Ideen kommt hier in Deutschland kaum ein Einzelhändler. Die machen einfach einen Laden auf und fragen sich dann abends sowas, wieso sie vielleicht nur 10% weniger Umsatz gemacht haben als das, was sie geplant haben.
Also radikales Umdenken. Ich kann mir vorstellen, dieses Jahr, das vergangene Jahr, war eines der schwierigsten wahrscheinlich für den GCSP. Ich muss aber sagen, man sieht Ihnen den Stress jetzt gar nicht so an, wenn ich Sie auf dem Computerbildschirm sehe. Da frage ich mich gerade, wie kommen Sie denn eigentlich runter in solchen schwierigen Zeiten?
Ja, ich muss sagen, also dieses Jahr war wirklich brutal anstrengend. Das kann man so sagen, weil es so ist, dass ich zum einen natürlich in meinem eigenen Unternehmen weiterhin meine Aufgaben erfüllen musste. Und die sind ja jetzt nicht leichter geworden durch die Pandemie. Zum anderen habe ich natürlich auch im Verband, im German Council of Shopping Places, Aufgaben und Arbeiten übernommen, die sonst nicht anstehen würden. Für mich war es wichtig, dass ich einen gewissen Ausgleich kriege. Und der Ausgleich liegt bei mir im sportlichen Bereich. Ich spiele gern Golf, habe das also sehr bedauert, dass man das jetzt bei uns in Schleswig-Holstein nicht mehr ausüben darf. Und muss jetzt, wenn ich das mal machen will, nach Hamburg ausweichen, wobei das etwas schwierig wird, weil in Hamburg die Mitglieder in den Clubs halt Vorrang haben und jetzt im Augenblick oder sowas alles, was frei ist, von den eigenen Mitgliedern belegt wird. Ansonsten fahre ich noch ein bisschen Fahrrad und habe im Keller so ein kleines, wirklich ganz, ganz kleines Fitnessstudio eingerichtet, sodass ich mich da schon so ein bisschen abreagieren kann, wenn ich das brauche. Und das brauche ich also fast jeden Abend.
Ich glaube, die Fitnessgeräteindustrie sind die reinen Gewinner aus der Corona-Krise. Ich habe mir so ein Teil nämlich auch im ersten Lockdown angeschafft und ich musste, glaube ich, 3 Monate drauf warten, weil alle anderen auch auf die Idee kamen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer gerne ein bisschen Inspiration mitgeben in diesen Zeiten. Deswegen auch die Frage an Sie: Was hat Sie denn im Leben bislang sehr stark beeinflusst oder inspiriert? Also sei es ein Buch, eine Person?
Also das war bei mir schon relativ früh. Das war während meines Studiums. Also mein damaliger Professor, der Bruno Tietz, diejenigen, die mit Handel zu tun haben, werden ihn vielleicht noch kennen. Das war zur damaligen Zeit, war das Mitte, Ende der 80er Jahre, war das der Handelspapst in Deutschland auf dem Bereich halt der Lehre, wobei der natürlich auch Praxiserfahrung hatte. Der hat ein eigenes Unternehmen gewesen. Der hat damals Voraussagen gemacht, die heute eintreffen, beziehungsweise in den letzten Jahren eingetroffen haben. Und das hat mich also wahnsinnig geprägt, dass man, und hat mir aufgezeigt, dass man nicht nur bis morgen oder übermorgen denken muss, sondern ganz weit voraus. Und das ist etwas, was ich versuche, auch in meinem eigenen Unternehmen hier umzusetzen und was ich auch versuche, in die Verbandsarbeit reinzutragen.
Vorausblicken, was meinen Sie denn? Wie sehen unsere Innenstädte in 5 Jahren aus? Werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel.
Anders. Also wie genau ist, wir müssen schauen, was wird ich nachher an Nutzungen überbleiben. Es wird sicherlich so sein, dass der Handel nicht ganz verschwindet. Es wird in den Bereichen Handel, es gibt gewisse Selbstheilungskräfte in den Innenstädten, die dazu führen werden, dass das ein oder andere sich wieder zurecht ruckelt in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Es wird aber auch Konzepte geben, die wir heute gar nicht kennen. Es ist so, es gibt im Augenblick eine wahnsinnige Innovationskraft. Also es gibt viele neue Ideen, die was wir mitbekommen haben, an die Städte herangetragen werden, auch an uns herangetragen werden. Man hat im Augenblick Zeit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Im normalen Alltagsgeschäft sieht man über diese Sachen vielleicht hinweg oder hat keine Zeit oder sowas, das eine oder andere zu hinterfragen. Jetzt im Augenblick ist durch die Pandemie und durch das geänderte Mobilitätsverhalten, also ich bin geschäftlich im Augenblick halt gar nicht mehr so stark unterwegs wie früher. Früher war meine Woche dadurch geprägt, dass ich von 5 Tagen, 4 Tage in irgendeinem Reisemittel saß. Mittlerweile bin ich 4 Tage im Büro, da hat man natürlich diese ganzen An- und Abfahrten nicht und hat dadurch natürlich ganz andere Zeitfenster. Für die Innenstädte wird das heißen, es gibt Innenstädte, die werden sich relativ schnell erholen, das sind die großen und also die A- und B-Städte. Es gibt aber auch Städte, die werden sicherlich Verlierer der Pandemie sein und die werden nur dann eine vernünftige Entwicklung noch vollziehen können, wenn sie entsprechend gut gemanagt sind. Und da kommt es auch wirklich darauf an, dass die richtigen Leute in der Stadtspitze sitzen und dass von oben eine gute Beratung an die Städte herangetragen.
Das ist auch etwas, was ich so wahrgenommen habe, dass Corona eine sehr große Innovationsfähigkeit und Kreativität hervorgerufen hat. Deswegen auch meine abschließende Frage an Sie, Herr Ortner. Was ist Ihr wichtigstes Learning aus der Corona-Krise, also sowohl für Sie persönlich als auch im beruflichen Kontext?
Die Pandemie hat mir eigentlich aufgezeigt, dass man nie früh genug anfangen kann, darüber nachzudenken, wie stellt man sich auf neue Situationen ein und dass man eine gewisse Flexibilität und Beweglichkeit haben muss, nie ausruhen darf und immer schon weit in die Zukunft blicken muss. Also das, was ich Ihnen eben gesagt habe, das, was mein Professor damals schon gemacht hat, das sollte eigentlich jeder, der in einem Unternehmen eine Führungsposition hat, sollte das verinnerlichen, dass man eigentlich über den 4. und 5. Schritt schon dann nachdenken muss, wenn man den ersten geht.
Herr Ortner, vielen Dank für die ganzen Einblicke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr und das wird ja sicher nicht ganz einfach werden für den Handel und für die Handelsimmobilienwirtschaft. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, Frau Hoppen, für das nette Gespräch. Ihnen auch alles Gute.
Danke Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffe, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein bei Unternachbarn. Bis dahin wünsche ich Ihnen erst einmal alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.